Zu einem Kindergottesdienst gehört eine biblische Geschichte, aber da wir jetzt große Kinder sind, gibt es eine kräftige biblische Geschichte von einem kräftigen, nicht nur körperlich kräftigen, sondern auch wortgewaltigen Pastor, Olaf Latzel aus Bremen. Und er nennt diese Geschichte, oder worüber er predigen wird, ein Fehlerprotokoll. Also die Bibel ist ja ehrlich, es geht auch in dieser Geschichte ziemlich alles schief. Und das wird er uns vorstellen. Es gibt auch einen Fehler in der Predigt. Er sagt an einer Stelle, dass die Geschichte im 1. Korinther 13 steht. Nein, es ist 1. Chronik 13. Also eine alttestamentliche Geschichte, und hört gut zu.
Liebe Gemeinde, den Predigtext, den wir gleich hören werden, den ich herausgesucht habe für diesen Gottesdienst zum Thema Scheitern im Glauben und was wir daraus lernen können. Dieser Predigtext nimmt uns mit in das Jahr 1000 vor Christus, und es wird gehen um die Bundeslade. Die Bundeslade war das Zentralheiligtum Israels gewesen. Es hat in der Wüste den Israeliten den Weg gewiesen. Das war Zentrum der Vergebung gewesen, dort in der Stiftshütte. Es war das Kriegsheiligtum, mit dem Israel gekämpft hat. Wir haben in der Bibelstunde Anfang dieses Jahres bei Josua mal gelesen, wie das war, als sie Jericho erobert haben, was die Lade alles getan hat, als sie durch den Jordan gezogen sind. Als aber Josua gestorben ist, dann kommen die Richter. Es sind furchtbare Zeiten. Man fragt nicht mehr nach Gott. Gott zieht sich immer wieder mit seiner Gegenwart und mit seiner Hilfe zurück. Und irgendwann kämpfen sie gegen die Philister und unterliegen nicht nur den Philistern im Kampf, sondern die Philister rauben auch die Lade. Und für einige Monate ist die Bundeslade Zentrum dessen, was Israel ausmacht, in den Händen der Philister. Die stellen das auch noch in den Tempel ihres Gottes. Das geht für die furchtbar schief. Die werden geschlagen mit Mäuseplagen. Die kriegen Krankheiten. Dass nach einigen Monaten die sagen, das Ding können wir nicht behalten, das schicken wir zurück. Und wir geben den Israeliten auch noch eine Goldgabe. Nicht? Dann bringen sie zurück. Dann kommt die Lade nach Bet-Shemesh. Und die Lade wird dann da quasi mit zwei Ochsen auf so einen Karren gezogen halt. Da sind Leute in Bet-Shemesh, die sagen, was ist die Lade Gottes, gucken wir mal rein. Die gucken rein, da fallen 70 Leute tot um halt, nicht, weil sie da die Heiligkeit Gottes verletzt haben. Und dann wird die weitergebracht nach Kirjat Jarim, und so richtig wissen die Israeliten scheinbar da nicht mehr mit umzugehen, denn dann bleibt sie dort stehen. Bleibt einfach dort stehen. Für mehrere Jahrzehnte. König Saul kümmert sich überhaupt nicht drum. Und David, der hat auch scheinbar andere Dinge zu tun, der kämpft und kämpft wie ein Wahnsinniger halt. Erst wird er ein König über Juda, dann über Israel, dann erobert er auch noch Jerusalem. Und als das alles vollbracht ist, er auch die Philister geschlagen hat, da kommt er irgendwann auf die Idee, sagt, jetzt müssen wir irgendwie uns auch um die Lade kümmern. Ja, die bringe ich jetzt auch mal nach Jerusalem. Das ist das, was er sich vornimmt. Und in dem Zeitpunkt, da steigt unser Predigtext ein, weil das, was er dann umsetzt im ersten Aufschlag, geht gründlichst schief. Wir hören als Predigtext 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 13. David hielt Rat mit den Anführern der Tausendschaften und der Hundertschaften, mit allen Fürsten. Und David sagte zur gesamten Versammlung Israels: Wenn es euch gut scheint und es dem Herrn, unserem Gott, gefällt, so wollen wir überall hinsenden zu unseren Brüdern, die übrig geblieben sind in allen Gebieten Israels, mit ihnen auch zu den Priestern und zu den Leviten in den Städten ihres Weidelandes, damit sie sich bei uns versammeln. Dann wollen wir die Lade unseres Gottes zu uns zurückholen. Denn in den Tagen Sauls haben wir nicht nach ihr gefragt. Und die ganze Versammlung sagte, dass man es so halten solle. Denn in den Augen des ganzen Volkes war der Vorschlag gut. Und David versammelte ganz Israel von Shishur in Ägypten bis dahin, wo es nach Kamat geht, und die Lade Gottes aus Kirjat Jearim zu holen. Und David zog mit ganz Israel hierauf nach Baala, nach Kirjat Jearim, das zu Juda gehört, um dort die Lade Gottes des Herrn, der über dem Cherubim thront, heraufzuholen, die Lade, über der der Name ausgerufen war. Und sie ließen die Lade Gottes auf einem neuen Wagen aus dem Haus des Abinadabs fahren. Usa und Achjo aber lenkten den Wagen. Und David und ganz Israel tanzten vor Gott voller Hingabe mit Liedern, mit Leiern, mit Harfen und Pauken, mit Zimbeln und Becken. Dann aber kamen sie zur Tenne des Kidon. Und Usa streckte seine Hand aus, um die Lade festzuhalten, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Usa und er schlug ihn, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte. Und er starb dort vor Gott. Da wurde David tief betrübt darüber, dass der Herr einen solchen Schlag gegen Usa geführt hatte. Und man nennt jenen Ort Peres Usa bis auf den heutigen Tag. Und an jenem Tag fürchtete sich David vor Gott und er sagte: Wie soll ich die Lade zu mir kommen lassen? David ließ die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids bringen und so führte er sie weg zum Haus Obed-Edoms des Gatitas. Amen. Wir wollen still werden und beten. Dir, lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese 13 Verse aus dem Chronikbuch, Herr. Und wir wollen jetzt die Predigt hören, eben über diese Verse. Wir wollen dich bitten um deine Gegenwart für diese Predigt. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du durch deinen Geist zu einem jeden Einzelnen von uns sprechen mögest, Herr. Hier in der Kirche, aber auch an den Geräten, Herr. Und dass das passiert und geschieht, dass wir deine Stimme vernehmen für unseren Glauben, unsere Nachfolge. Dazu brauchen wir deinen Geist. Und darum wollen wir dich bitten, Herr. Segne du selber. Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen, Herr. Amen. Liebe Gemeinde, aus unterschiedlichsten Zusammenhängen und Umständen wissen wir, dass Fehler in unserem Leben dokumentiert werden. Also wenn man anfängt in der Schule und dann Mathematikarbeit schreibt, wenn man da Dinge falsch gemacht hat, dann dokumentiert der Mathematiklehrer das mit dem roten Stift halt, nicht? Dann wird dann so F, 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 F gemacht halt und überall geguckt, wo etwas falsch ist. Da werden Fehler dokumentiert. Und daraus soll der Schüler dann lernen, wie er eben anders zu rechnen hat, damit das funktioniert mit der Mathematik. Wir alle, die wir Computer besitzen, wir kennen das, wenn dann irgendwie bei Windows was abstürzt, nicht funktioniert, da brauchst du nur 3 Tasten zu drücken, da kriegst du ein Fehlerprotokoll. Steht genau drin, was an deinem Computer falsch ist. Musst du gar nicht reingucken, irgendwas aufschreiben halt, kriegst du alles gesagt. Beheben kann man das dann meistens nicht halt, aber man weiß zumindest halt, wo es dran gelegen hat. Und beim Auto ist es genauso, das wisst ihr auch heute, bei unseren Kfz, die wir fahren und bedienen halt, das ist nicht mehr wie früher, dass wenn das Auto da stehen geblieben ist, vor 30 Jahren, da machte man Motorhaube auf, da guckte man, da konnte man noch mechanisch feststellen, wo ist da was kaputt? Nee, heute kommt dann der Mechaniker, der steckt seinen Laptop rein, zack, Fehlerspeicher wird ausgelesen, da gibt es ein Fehlerprotokoll, kannst du genau lesen, was ist denn schiefgegangen jetzt halt mit dem Auto und wo muss repariert werden. So ist es auch im Geistlichen. Gott zeigt uns immer wieder so Fehlerprotokolle und es ist sehr häufig in der Bibel so, dass einfach Geschichten erzählt werden, die gehen richtig tüchtig schief. Ich bin fest davon überzeugt, dass es uns deshalb gibt, damit wir lernen für unseren Glauben. Und genau so ein Text ist dieser Text hier, 1. Korinther 13, 1 bis 13. Das wird aus meiner Sicht klar deshalb erzählt, damit wir lernen können von den Fehlern, die ein ganz großer des Glaubens, das ist ja nicht irgendjemand gemacht hat, dieser David, auf dass wir diese Fehler nicht machen. Und so wollen wir in dieser Predigt so eine Art Fehlerprotokoll dieser Überführung der Lade aufstellen, um zu gucken, was denn damals schiefgelaufen ist, damit wir lernen können. So habe ich die Predigt auch überschrieben, von der Überführung der Lade, ein Fehlerprotokoll. Und es sind 5 grundlegende Fehler, die hier gemacht werden aus meiner Sicht, die David falsch macht, die er zum Teil auch erkennt, aber von denen wir lernen können, damit wir sie nicht auch begehen. Der erste Fehler ist die falsche Reihenfolge. Zweiter Fehler ist das Meiden der Gegenwart Gottes. Dritter Fehler ist das Ignorieren der Anweisungen. 4. Fehler ist das Übertreten der Grenzen. Und der 5. Fehler, der Mangel an der Furcht des Herrn. Der 1. Fehler, die falsche Reihenfolge. Also David will die Lade, den Ort, wo Gott ist, das Zentralheiligtum überführen. Und was macht er? Da spricht er erstmal mit den Anführern der Tausendschaften und der Hundertschaften, mit allen Fürsten. Es ist ja nicht umsonst, dass die Bibel das erzählt. Und dann sagt er zur ganzen Versammlung Israels halt, nicht? Also, wenn es euch allen gut scheint, und dann kommt der Nachsatz, und es auch dem Herrn gefällt, ja? Dann wollen wir dies und das tun. 2 Kapitel später wird berichtet, wie er dann die Lade tatsächlich nach Jerusalem holt und dass er dann in sich schlägt und verstanden hat. Denn dann, 1. Chronik 15, sagt er, heiligt euch Brüder halt nicht, denn beim ersten Mal habt ihr nicht getan, da haben wir nicht den Herrn, unser Gott, befragt, er hat einen Riss in unsere Reihen gemacht, nicht, und wir haben nicht ihn nach seinen Vorschriften befragt. Da sagt er uns selber halt, was ist der Fehler gewesen? Erst mit dem Volk gequatscht, bei denen die Genehmigung eingeholt und dann auch noch darüber nachgedacht, ja, das könnte ja den Herrn auch interessieren. Ich überspitze ein bisschen, aber genau das ist das, was hier passiert. Erst das Volk, erst das Irdische, erst das Weltliche. Und dann packen wir auch noch so ein bisschen Genehmigung Gottes mit dabei. Das ist etwas so, als wenn man sagt, ja, die NATO will in Krieg ziehen und der Generalsekretär der NATO spricht als erstes mit dem Verteidigungsminister von Luxemburg, von Lettland und Montenegro. Und dann trifft er Entscheidungen und dann sagt er, vielleicht sollte ich auch mal im Pentagon in Amerika anrufen. Wie darauf die Amerikaner reagieren würden, das wissen wir. Oder wenn er bei VW arbeitet und sagt, naja, ich will hier eine große Veränderung machen, wir wollen jetzt doch nicht von Verbrenner auf Elektro, wir wollen alles wieder umdrehen. Ich spreche mal mit allen Lehrlingen in der Kfz-Ausbildung, auch mit allen Lehrlingen der Betriebswirtschaft hier im Kaufmännischen halt, aber mit dem Oliver Blume spreche ich nicht, mit dem Vorstandsvorsitzenden. Was daraus wird, ist glasklar. Ich werde dir sagen, was für blödsinnige Beispiele, sowas passiert doch nicht, aber genauso blödsinnig handelt David hier. Der will die Lade überführen und quatscht mit irgendwelchen Leuten aus dem Volk. Erstmal das Irdische. Passt das auch ins Portfolio? Käme das jetzt gut an? Und dann frage ich auch noch den lebendigen Herrn. Matthäus 6, 33 trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Alles andere fällt euch dann zu. Das heißt so viel wie, fragt doch immer zuerst den Herrn. Immer wieder zuerst Jesus, immer wieder zuerst den Herrn fragen. Es war so, als das Volk in der Wüste war, die Lade bei ihnen war, dann zog das Volk dann weiter, wenn die Wolkensäule von der Lade, die überladen war, aufbrach. Da war es genau umgekehrt. Gott brach auf und das Volk hinterher. Hier ist jetzt alles umgekehrt. Erst trifft das Volk die Entscheidung, erst macht man das Irdische und dann kommt alles andere. Jetzt ist das ja ganz leicht, das hier zu detektieren. Dann setzt du dich hin, guckst dir die Geschichte an, sagst, ne, und wie gesagt, zwei Kapitel später sagt das David ja nur auch selber, dass das so nicht richtig gelaufen ist, halt, um da den Finger in die Wunde zu legen. Aber wir betrachten das ja nicht so, ich sag mal, aus 3000 Jahren Differenz wie so ein Mathematiklehrer, der da ein Urteil abzugeben hätte über den David, sondern da dürfen wir auf unser eigenes Leben gucken. Wie oft passiert dieser Fehler nicht uns? So ein grundlegender Fehler. Also ich habe das schon ein paar Mal hier erzählt, wie ich Vikar gewesen bin, wäre ich ja gerne in der Gemeinde geblieben, wo ich da im kurhessischen Vikar war. Mein Vikarsvater, der ließ sich scheiden, dann musste er die Stelle verlassen, jetzt war die Pfarrstelle vakant, ich war am Ende des Vikariats und die ganze Gemeinde wollte auch, dass ich da blieb, halt Kirchenvorstand Beschluss gefasst und alles, nur die Landeskirche wehrte sich und dann haben wir gegengehalten und gemacht und getan. Und das war sehr schwierig in der Auseinandersetzung. Ich weiß noch, wie mich das bewegt hat. Und ich weiß noch, wie ich dann in Marburg halt einen meiner Mitkommilitonen und Mitvikare traf und dem ich das alles so erzählte, wie furchtbar das war, was man mir antat. Und dann stellte mir einfach die Frage, hast du eigentlich Gott gefragt, ob du da Pfarrer sein solltest? Auf die Idee war ich gar nicht gekommen. Das war für mich ja klar. Also da in diesem Dorf halt, da war nie Erweckung gewesen halt. Die brauchen da richtig missionarischen Pastor für mich. Das muss ich doch machen halt. Ne? Dass da vielleicht Gott eine andere Idee hätte haben können. Total benagelt. Ne? Mit den Leuten gesprochen aus dem Kirchenvorstand, alles was wichtig war, nicht alles abgeklärt. Aber das Entscheidende nicht getan. Komplett daneben gelegen. Ich weiß noch, wie ich dann sofort gebetet habe, Herr, wenn das nicht sein sollte, dann mach du die Tür zu. Und ich habe das schon mal erzählt, wie ich dann nach Hause kam in meine Vikariatswohnung und dann aus der Siegener Gemeinde der Kirchvorsteher angerufen hatte. Der Kirchmeister sagte halt, wir suchen einen neuen Pfarrer. Und ich genau wusste, der hat die Tür zugemacht. Du hast gar nicht den Herrn gefragt. Du hast dich nur mit all dem Irdischen beschäftigt halt. Nicht in der Ehrfurcht vor Gott. War ja gut gemeint von mir. Ne? Das ist ja häufig so bei den Dingen, die dann schief gehen. Gut gemeint. Ich wollte ja missionieren. Ich. Aber nicht nach dem Herrn gefragt. Ihn in allen Wegen fragen, das ist wichtig. Und das ist genau das, was wir hier aus dem ersten Fehler des Davids lernen können. Dass wir die Reihenfolge bei unseren Entscheidungen immer wieder einhalten. Zuerst Jesus, bevor ich mit meiner Frau, mit meinem Ehemann spreche. Bevor ich irgendwelche Dinge an meiner Arbeitsstelle irgendwie zu klären habe. Erstmal auf die Knie gehen, die Hände gefaltet, uns dem Herrn hingelegt. Herr, ist das auch für dich in Ordnung? Du bist der erste Regent. Wenn es nicht sein soll, mach die Türen zu. Aber wenn ja, dann mach mich treu und fest. Das wollen wir als erstes lernen aus diesem Fehler, den David begangen hat, dass wir immer die richtige Reihenfolge einhalten. Zuerst Gott, zuerst Jesus. Zweiter Fehler, der hier gemacht wird, das Meiden der Gegenwart Gottes. Und das ist auch so ein Fehler, den David selber benennt. Hier in dem Text, im Vers 3 heißt es, dann wollen wir die Lade unseres Gottes zurückholen. Und dann heißt es, denn in den Tagen Sauls haben wir. Er sagt nicht Saul, sondern wir haben nicht nach ihr gefragt. In der Zeit war er auch schon da, war erfolgreicher Heerführer, aber auch er hatte nicht nach der Lade gefragt. Und hier geht es jetzt nicht darum, dass man sagt, ja, wie ist das denn mit dem Verbleib dieses Kastens halt. Der ist ja nicht besonders groß gewesen halt, nicht? Der hat so Ausmaße gehabt von ein bisschen über Meter mal Meter halt, nur zu sehen halt. Sondern bei der Lade ging es um viel mehr. Die Lade ist der Ort der Gegenwart Gottes. Als die Lade gebaut wird und Mose die Anweisung gibt, da sagt er zum Schluss der Anweisung, 2. Mose 25, das wird ausführlich berichtet, das ist der Ort, wo ich dir begegnen will. Und vom Gnadenthron, der Gnadenthron ist der Deckel, der auf der Lade ist, wo die beiden Cherubime sind, vom Gnadenthron aus mit dir zu reden. Gott war in und auf diesem Gnadenthron in nicht fassbarer Weise. Und diese Lade war Mitte des religiösen Lebens, des Kultus, so würde man das religionssoziologisch sagen, des Kultus von Israel. Und da hat sich über Jahrzehnte kein Mensch drum gekümmert. Die haben nicht nachgefragt. Die haben alles möglich andere gemacht, aber die Gegenwart des lebendigen Gottes nicht gesucht. Und das ist ein Fehler. Deshalb ist bei Saul so gut wie alles schiefgegangen. Dieses Königtum scheitert ja. Und wenn man da fragt, warum, der hat nicht nach der Lade gefragt. Ein einziges Mal ist Saul während seiner Regentschaft bei und an der Lade gewesen. Nicht häufiger. Man hat nicht gefragt nach der Lade. Man ist nicht in die Gegenwart des lebendigen Gottes gegangen. Und die Gegenwart, und das muss man wissen halt, ist hier nicht nur, dass man sagt, hier ist Gott, sondern hier ist auch der Ort, wo Vergebung gewährt wird. Am Gnadenthron, das ist ja der Ort, wo die beiden Cherubine sind, wo am höchsten Feiertag, am Yom Kippur, der Hohepriester das Blut hingesprengt hat zur Versöhnung des Volkes. Das heißt, man hat sich, indem man nicht in der Gegenwart Gottes war, am Gnadenthron, auch der Vergebung entzogen. Das war der Fehler, den die damals gemacht haben. Wir haben nicht danach gefragt. Das ist der Fehler, den die vor 3000 Jahren gemacht haben. Aber wir wollen ja, wie gesagt, nicht nur den Finger in die Wunde legen und sagen, das haben die falsch gemacht. Wir wollen ja gucken, was können wir denn daraus lernen? Auch wir sind immer wieder gerufen in die Gegenwart Gottes. Und wie im Alten Bund ihnen die Lade gegeben wurde, 587 ist der mit dem Tempel zerstört worden, und die Lade war eine Kiste, so ist, wenn ich das so ein bisschen despektierlich sagen darf, uns auch eine Kiste gegeben. Das ist der Ort, wo wir die Gegenwart mit dem lebendigen Gott haben. Die Bibel. Und da sind wir gerufen, in die Gegenwart zu ihm zu kommen. In die Gegenwart mit dem lebendigen Gott. Und viele Fehler in der Nachfolge resultieren einfach daraus, dass man nicht mehr in der Gegenwart Gottes ist. Wenn ich in der Seelsorge bin, mit gestandenen Brüdern und Schwestern spreche und die mir ihre Probleme schildern, ist so mithin, sind das die beiden Fragen. Ich sage, bist du denn noch im Wort? Und wie sieht es mit erkannter Sünde aus? Diese beiden Dinge. Das sind fast immer dann Treffer. Wenn Leute Probleme im Glauben haben, halt, ne, sind sie ganz häufig nicht mehr im Wort zu Hause. Ja, Mensch, dann hat Gott nicht zu mir gesprochen und dann habe ich eben nicht mehr in der Bibel gelesen. Ich habe es schleifen lassen. Und schon entstehen so in der Folge ganz, ganz viele Fehler, dass dann auch so ein Königtum wie das des Sauls entsteht, wo so vieles gut gemeint ist, aber am Ende vom Tag alles katastrophal scheitert. Wir gehen nicht mehr in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Und da kannst du mal gucken, ob das vielleicht auch für dich ein Fehler ist. Wie ist es momentan so mit deiner Bibellese, mit deiner Lebendigkeit? Oder ist, in Anführungszeichen, deine Lade auch weit nach hinten gerutscht? Man fragt nicht mehr richtig danach. Das andere ist, ich sagte das, auf der Lade ist der Ort der Vergebung. Wie ist denn das mit deiner Buße? Schlägst du in dich und bittest den Herrn um Vergebung? Oder hast du dich so eingerichtet in deinem Glauben, dass alles in Ordnung ist, brauchst du nicht mehr? Ich habe euch übrigens als Hausaufgabe die 6 der 7 Bußpsalmen, einen haben wir heute gehört, die anderen 6 habe ich euch als Hausaufgabe aufgeschrieben, dass ihr die einfach nochmal lest, in euch zu schlagen. Wir brauchen Vergebung. Und so wie damals bei der Lade das der Ort der Vergebung war, die Lade heute aber nicht mehr ist, wir einen anderen Ort haben, wo Vergebung ist, nämlich das Kreuz von Golgatha, das ist die Frage, bist du am Kreuz von Golgatha? Bist du bei Jesus? Bist du an dem Ort, wo durch das Blut Vergebung erwirkt wird? Wie damals am Gnadenthron, wo der hohe Priester das Blut hingab und dann gab es Vergebung für das Volk. Wir kriegen heute die Vergebung durch das Kreuz Jesu Christi mit dem Blut, das er vergossen hat. Im Kleinmancho in Mecklenburg-Vorpommern gibt es eine Kirche, die haben einen wunderschönen Altar. Und ganz oben drüber ist ein Kruzifix und direkt unter dem Kruzifix ist die Lade abgebildet. Und da haben die Darsteller dieses oder Bildhauer dieses Tempel, dieses Altars deutlich machen wollen halt, Ja, genau dasselbe, was der Gnadenthron bewirkt hat, nämlich Vergebung der Sünden, tut der Kreuzestod Jesu Christi. Und das ist die Frage an dich halt. Bist du immer wieder am Kreuz? Kriegst du Vergebung deiner Schuld? Ist dir bewusst, dass du Sünder bist und dass du es brauchst? Oder fragst du nicht mehr nach der Lade? Wir haben nicht mehr danach gefragt. Brauchte ich in meiner Nachfolge nicht. Ich bin ein wiedergeborener Christ, klar. Aber nach der Vergebung meiner Schuld habe ich nicht mehr gefragt, auch nicht nach der Gegenwart Gottes. Ich habe mich so ein bisschen eingerichtet mit all der Gesetzlichkeit, mit all den Dingen, die ich so verstanden habe, aber danach nicht. Dann fehlte das Zentrum des Glaubens, so wie Israel das Zentrum des Glaubens fehlte, als sie die Lade nicht hatten. Sie haben die Gegenwart des lebendigen Gottes gemieden und da will uns diese Geschichte vorwarnen, dass wir das nicht tun. Ein dritter Fehler, der hier gemacht wird, ist das Ignorieren der Anweisungen. Also die gehen hier hin in der Geschichte und kommen jetzt nach Kirjat Jarim, kommen in das Haus Abinadabs und da steht ein funkelnagelneuer Wagen. Also ein Zugwagen, der von Ochsen gezogen wird. Und so hatten ja auch die Philister die Lade zurückgebracht. Als sie die Probleme kriegten, da haben die so einen Ochsenkarren genommen, auch einen neuen Ochsenkarren, haben die Lade draufgestellt, noch so ein Kästchen, wo sie dann 5 goldene Mäuse, 5 goldene Beulen reingetan haben, als Wiedergutmachung halt, und haben die einfach die Ochsen loslaufen lassen. Die Fürsten guckten dann, hoffentlich kommt es in Israel an halt. So hatten die Philister das transportiert. Die Heiden, die Welt. Gott hatte klare Anweisungen gegeben, wie die Lade zu transportieren ist. Das steht ausführlichst in der Bibel drin. Hat Gott gesagt, wenn ihr die Lade baut, dann macht ihr Ringe an dieser Akazienkiste. Und da werden dann Stangen durchgesteckt aus Akazienholz mit Gold überzogen. Und die müssen 10 Meter lang sein, so wird da gesagt. Und die müssen von den Leviten getragen werden. Nichts anderes ist möglich. So steht es ganz genau in der Bibel drin. Nicht anders ist die Lade zu transportieren. Weiß nicht, wie das damals genau dann abgelaufen ist, wie der David da hineinkam, ob er selber auch einen Wagen dabei hatte oder ob er der Abinadab den schon hergestellt hatte. Auf jeden Fall, sie packen den auf den Wagen. Und da wird gesagt, jetzt nehmen wir die beiden Söhne, die haben den Wagen vielleicht auch gebaut und schon gefahren, die können den fahren. Da wird die Lade transportiert von unwürdigen Leuten. In einer Weise, wie Gott es nicht möchte. Und da geht alles schief. Als dann einige Monate später David tatsächlich die Lade holt und es dann richtig macht, da sagt er den Leviten, da lässt er nämlich die Leviten zu sich kommen, nicht hier die Führer des Volkes, die ganzen Kriegsherren und Fürsten. Da sagt er, niemand soll die Lade Gottes tragen, außer den Leviten. Denn diese hat der Herr erwählt, dass sie die Lade tragen halt. Heiligt euch, sagt er dann zu den Leviten, bringt die Lade des Herrn eures Gottes hinauf an die Städte, die er für euch errichtet hatte. Denn beim ersten Mal haben wir nicht getan, und hat der Herr diesen Riss in uns getan, weil wir uns nicht den Vorschriften entsprechend verhalten haben. Sagt er selber, wir haben die Anweisungen ignoriert. Und das ist schiefgegangen. Und davon spricht die Bibel immer wieder, wie große Gottesmänner scheitern, weil sie sagen, ich mach's mal auf eigene Faust. Und die ganz klare Anweisung des lebendigen Gottes ignoriere ich. Mose kriegt gesagt, als sie in der Wüste sind, am Haderwasser, wo das Volk nichts zu trinken hat, sprich mit dem Felsen. Was macht Mose? Er spricht mit dem Volk, auch wieder Orientierung am Irdischen, und schlägt auf dem Fels. Das war einige Jahre zuvor richtig gewesen, als er da kurz nach Ägypten halt mal Wasser hervorgebracht hat. Aber am Haderwasser soll er eben mit dem Felsen, da sagt hier die Bibel, das ist Christus, er soll mit dem Felsen sprechen, nicht mit dem Volk. Und er ist komplett falsch. Und was sagt Gott dann? Ja, nicht so schlimm halt, na, lassen wir mal durchgehen. Hat halt ein bisschen meine Gebrauchsanweisung. Ich denke, nein, sagt, weil du das gemacht hast, kommst du nicht ins gelobte Land. Punkt, das war's. Ende aus, Mickey Maus. Anweisung nicht befolgt. Das war's für dich, du wirst auch in der Wüste sterben, wie alle anderen auch. Saul, das ist ein anderer, nicht der ist der Gesalbte Gottes, der ist der Große. Und was macht er? So gut wie alles falsch, was man vor Gott falsch machen kann. Gott gibt klare Anweisungen. Er sagt, einen Krieg hast du nur zu führen, wenn der Priester das Gebet vorher gesprochen hat. Da kämpfen sie einmal gegen die Philister halt und Samuel kommt nicht, der kommt nicht und kommt nicht und die meisten Leute laufen schon nach Hause halt nicht, weil es ja kein Berufsheer gewesen. Und er sagte, jetzt können wir hier nicht so Albernheiten machen, von wegen jetzt auch die Theologen warten halt, jetzt muss ich das mal in die Hand nehmen, jetzt bringe ich das Opfer da, spreche ich das Gebet und dann machen wir mal schön Krieg halt nicht. Macht er das? Und dann kommt Saul und sagt ihm, deshalb hast du alles verloren. An anderer Stelle kriegt er geheißen, die Amalekiter, die er besiegt, die musst du jetzt vollständig ausrotten. Vollständig alles, du musst den Bann vollstrecken. Macht er nicht. nur die Krieger und sowas halt, aber das Gute und Wertvolle lässt er leben, die Babys tötet er nicht halt. Ne? Alles menschlich so richtig, aber konträr den Anweisungen Gottes. Und dann geht es schief. Wisst ihr, wir haben uns ja daran gewöhnt, wir sind ja die meisten von uns zumindest gehorsame Menschen. Wenn wir Anweisungen kriegen, von irgendwelchen Gebrauchsanweisungen, dann machen wir das 1:1 so. Also wenn ihr von Ikea einen Schrank kauft, ja, was macht er denn dann? Da geht er in die Gebrauchsanweisung und dann macht ihr alles ganz genau Schritt für Schritt. Das sind ja da manchmal 25 Dinge, die man machen muss. Und jeder von euch, der schon mal so ein Ding aufgebaut hat, weiß, wenn du es nicht so machst, das gibt hinterher Probleme. Du musst das wirklich akribisch genau machen, jede Schraube zuordnen, jedes Ding und so auch machen, dann funktioniert es. Machst du es nicht, geht schief. Wir haben hier oben im Büro eine Kaffeemaschine von Jura, die musst du immer wieder so alle halb Jahr lang reinigen und entkalken. Das sind dann auch so 20 Schritte. Da musst du Tabletten hier reinschmeißen, da mal einen Wasserbehälter leeren und das mal wieder da machen halt. Musst du alles machen, machst du das nicht, reinigt das Ding, funktioniert es nicht. Und was machen wir? Wir machen alles so, wie Ikea sagt, wie es die Jura-Maschine bei der Reinigung sagt. Aber was unser Schöpfer uns Geschöpfen sagt in seiner Gebrauchsanweisung, da sind wir ja meistens schlauer. Da denken wir ja, das müssen wir nicht 1:1 so machen. Da können wir ja ein bisschen tricksen. Und schon gehen die Dinge schief in unserem Leben. Was wären wir alle gesegnet, wenn wir uns wirklich 1:1 an das halten würden, was Gott uns sagt? Wir hatten gestern eine Tagung von der Hilfsaktion Märtyrerkirche, unserer Jahreshauptversammlung, und da hatte der Bruder Helmut Mattis, der ehemalige EDEA-Herausgeber, einen wunderbaren Gottesdienst gehalten, eine sehr starke Predigt gehalten. Und hat er genau über diesen Punkt gesprochen und hat gesagt, Mann, wir Christen halten uns nicht ans Wort Gottes. Dann hat er das aufgebaut am Punkt der Vergebung. Was wäre denn, wenn wir alles das leben würden, was wir am Sonntag, jeden Sonntag im Vaterunser beten? Vergib uns unsere Schuld, da bitten wir drum, und dann versprechen wir Gott, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und als Jesus ja das Vaterunser lehrt, sagt er am Ende dann nochmal, Mensch, das ist das Allerwichtigste, ihr müsst Vergebung weitergeben. Also, wenn wir das tun würden, dann dürfte es in unseren christlichen Familien keinen Streit und keine Probleme geben. Aber wenn es Streit und Probleme gibt, dann wissen wir geben die Vergebung nicht hundertprozentig weiter. Und zwar absolut ohne Vorbedingungen des anderen. Wir halten uns nicht dran und bringen uns dann um den Segen des lebendigen Gottes halt. Und da will Gott heute nochmal die Finger in die Wunde legen, bei uns, zu sagen, dass er sagt, Mensch, geht hin, macht alles das, was ich euch sage. Und es ist natürlich, wie gesagt, leicht für mich zu sagen, ich erkenne schon mal, wo ist der Fehler bei David? Ich sage der Gemeinde, was falsch ist. Ich habe mich dann wieder gefragt, Olli, was machst denn du eigentlich? Alles falsch, was Gott dir klar sagt. Und bitte, da dürft ihr mir glauben, das sind Dutzende Dinge gekommen, wo ich gemerkt habe, habe ich nicht. Allein wenn ich meinen Gebetsdienst ansehe. Also Thema, bittet den Herrn, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Das war gerade aufgeschlagen bei mir. Wann habe ich das letzte Mal darum gebetet, dass der Herr Arbeiter in die Ernte im Weinberg sendet? Schon Ewigkeiten her. Dass ich für die Obrigkeit gebetet habe, halt, was Gott auffordert. Wann ist das denn das letzte Mal gewesen? Da muss ich sagen, hey, so viele klare Handlungsanweisungen mache ich nicht. Und dann muss ich mich nicht wundern, dass es in meinem Umfeld so aussieht, wie es aussieht. Also das ist der dritte Fehler, den wir hier sehen dürfen. Und da dürft ihr auch gucken, wo Gott euch klar was gesagt hat. Mach es so. Und wenn du das gehört hast, mach es 1:1 so. Nicht anders, wie du denkst, sondern setz es so um. Ein vierter Fehler, der hier gemacht wird, das ist das Übertreten der Grenzen. Usa übertritt eine Grenze, heißt es. Dann aber kamen sie zur Tenne des Kidon und Usa streckte seine Hand aus, um die Lade festzuhalten. Die Rinder hatten sich losgerissen. Der meint das gut. Das ist ein Mitarbeiter im Reich Gottes. Der meint es richtig gut. Aber gut gemeint ist nicht gut gemacht bei Gott. Gott gibt klare Ansagen. Und Gott hat einen Heiligkeitsbereich. Wenn wir den überschreiten, aus welchen Gründen auch immer, dann geht es gründlichst schief. So wie hier. Das war's. Die Heiligkeit Gottes ist verletzt. Die Lade, die nicht zu berühren war, die nur einmal im Jahr vom Hohepriester auch nicht zu berühren war, sondern mit dem Blut des Opfers zu bespritzen war, die fasst er an, in guter Absicht, nochmal. Aber weil schon eine ganze Transportgeschichte falsch aufgestellt war, ist auch das, was er macht, noch falscher und er muss an Ort und Stelle sterben. Richtig brutal. Weggerissen. Ich habe das erzählt, als die Lade von den Philistern zurückkommt, da kommt sie nach Bet-Shemesh und da kommen einfach so 70 Leute auf die Idee zu sagen, wir gucken mal rein, was in der Lade ist. Da machen die den Deckel auf. Die gucken in die Lade rein. Verletzen die Heiligkeit Gottes. Dann kommt da nicht irgendwie Der Samuel im Deck und zeigt dann so wie beim Fußball die gelbe Karte. Beim nächsten Foul bist du runtergenommen. Alle 70 müssen sterben. Verletzt du die Heiligkeit des lebendigen Gottes, ist es das gewesen. Die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, die bringen in der Stiftshütte ein falsches Opfer, ein fremdes Opfer in ihren Pfannen. Und auch da bringt Gott sie sofort um. Du verletzt die Heiligkeit des lebendigen Gottes, dann ist es das gewesen. Als Mose am Sinai ist halt, am Berg oben, da wird eine Grenze gezogen. Gott begegnet Mose und da wird gesagt, hier ist eine Grenze. Wer das aus dem Volk überschreitet, wer da mir zu nahe kommt, wer meine Heiligkeit verletzt, wird auch umgebracht. Stirbt sofort. Jeder in Israel, jedes Tier, immer. Und das finden wir in der Bibel sehr, sehr häufig. Werden die Grenzen verletzt, die Heiligkeit Gottes verletzt, dann gibt es nicht irgendwie so einen kleinen Ordnungsgang oder hier mit rotem Stift hier, das beim nächsten Mal bitte anders machen, dann schlägt der lebendige Gott rein. Auch im Neuen Testament. Das Herodes Agrippa, also das ist der Enkel von diesem Herodes, der Jesus versucht hat zu töten, halt auch, und genauso ein furchtbarer Verbrecher wie sein Großvater, der geht hin und lässt sich in Caesarea da verehren, halt. Er hält eine Rede und dann schreien die Leute, das ist Gottes Stimme, nicht die eines Menschen. Und das lässt er sich so wunderbar gefallen. Und das heißt es, alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. Da, wo wir Gott nicht die Ehre geben, wo wir keine Gottesfurcht haben, wenn wir das auch noch öffentlich zelebrieren, dann wird der lebendige Gott uns schlagen. Auch in der Gemeinde. Hananias und Sapphira. Die belügen den lebendigen Gott. Nicht, dass sie ein bisschen Kohle behalten haben, das ist kein Problem. Aber sie belügen den Heiligen Geist. Sie haben den Heiligen Geist belogen. Und da gibt es dann eben auch nicht eine Verwarnung von Petrus und von Jakobus, sondern die sterben, stante Pede, vor ihnen stehend halt nicht, sterben die. Übertretungen der Grenzen. Und das können wir auch in der Kirchengeschichte sehen. Wann immer wirklich die Grenzen der Heiligkeit Gottes verletzt sind, ist irgendwann Schluss. Und dann gibt es die Strafgerichte. Wir haben sein Volk im Zweiten Weltkrieg von 33 bis 45 hat er es angegriffen, versucht umzubringen. Und nicht nur versucht, sondern 6 Millionen Juden getötet. Und dafür hat Deutschland bezahlt. Die Heiligkeit des lebendigen Gottes verletzt. Wer Israel antastet, mein Augapfel, der tastet mich an. Das lässt sich Gott nicht gefallen. Wenn wir jetzt hingehen, Abtreibungen legalisieren wollen, nicht nur bis zum dritten Monat, sondern am besten auch noch bis zum letzten Tag vor der Geburt. Das sind ja Gedankenspiele, wo man Leben tötet. Leben, das Gott gibt, der Herr über Leben und Tod ist. Das lässt sich ein Gott nicht gefallen. Das ist auch ein Grund des Untergangs der Landeskirchen, den wir derzeit erleben. Dass wir bei diesen ganzen Dingen mitmachen. Da hörst du keinen Protest von der EKD über der katholischen Kirche, sondern da werden die Dinge mit unterstützt. Und das erlebt bei uns im Kirchenkreis im Siegerland halt, wo wir jedes Jahr im Schnitt 500 Scheine ausgestellt hatten für eben Abtreibung. Da waren diakonische Beratungsstellen, die haben das mitgefördert. Teilnahme an dessen halt, was es bedeutet, ungeborenes Leben zu töten. Das verletzt die Heiligkeit Gottes. Oder wenn der Name des lebendigen Gottes gelästert wird, da warnt uns Gott. Eins der Gebote. Du sollst den Namen deines Herrn nicht verleugnen. Herr wird dir nicht ungestraft, hat er seinen Namen missbraucht. Wenn wir Gottes Namen lästern, dann lässt Gott sich das nicht gefallen. Die Heiligkeit verletzt wird. Und das ist etwas ganz Wichtiges, einfach zu sagen, dass wir da auch immer vorsichtig sind. Nochmal, es ist leicht hier zu sagen, ja, da hat der Usa den Fehler gemacht. Das darfst du nicht machen. Aber auch wir. Wir haben heute Morgen einer Trauung beigewohnt. Das Ehepaar Laukert. Die haben ein Gelöbnis vor Gott abgelegt. Die haben gelobt, miteinander zu gehen, durch die Guten wie die Schlechten, bis der Tod uns scheidet. Da gibt es keinen Ausweg mehr. Und wenn du das brichst, weil du sagst, was ist, ich gibt noch eine schönere Frau oder einen netteren Mann oder sonst irgendetwas, dann ist das ein Bruch vor Gott, wo du die Heiligkeit des lebendigen Gottes verletzt. Und das lässt Gott nicht ungestraft. Das ist das, was uns diese Geschichte zeigt. Ja, wenn wir gesündigt haben, können wir das Kreuz und bekommen auch Vergebung. Gar kein Thema. Aber wenn wir willentlich die Heiligkeit des lebendigen Gottes verletzen, gerade auch als wiedergeborene Christen halt, haben wir es eben in der Lesung gehört, als Paulus sagt, ja, ich habe die Gemeinde verfolgt, aber ich war unwissend, ich wusste es nicht. Wenn wir es als Christen tun, dann haben wir ein Riesenproblem. Da kann ich immer nur davor warnen, Grenzen der Heiligkeit vor Gott nicht übertreten. Und ein letzter Punkt, der hier falsch gemacht wird, das ist der Mangel an Furcht des Herrn. Als David das erlebt, da heißt es hier im Vers 12, an jenem Tag fürchtete sich David vor Gott und sagte, wie soll ich die Lade Gottes zu mir kommen lassen? Also als die Geschichte beginnt, das ist der Zeitpunkt, wo David ganz oben ist, am Höhepunkt seiner Macht. Er hat sich durch alles durchgekämpft. Self-made Mann. Er ist König über Juda geworden. 7 Jahre später König über ganz Israel. Und dann nehmen sie die Stadt der Jebusiter ein, Jerusalem. Dann schlagen sie die Philister. Und er hat sein Heerbann. Er ist so stark und sehr mächtig. Er ist der mächtigste Mann der damaligen Welt. Reich, stark, körperlich dabei. Und dann sagt er so ein bisschen locker, flockig, nur lass uns auch noch, ich überspitze ein bisschen, lass uns auch noch die Lade holen. Meine Güte, nicht? Was ich für ein Kerl bin. Und dann geht das gründlichst schief. Und dann merkt er, der starke Mensch, nicht, wo keiner so stark und mächtig ist wie er, dass vor Gott er ein Nichts ist. Das nimmt mich übrigens dann für David ein, dass er das immer wieder erkennt. Und das haben wir in dem Bußpsalm auch gelesen, als er da eben geschrieben hat, dass er das wirklich erkennt und immer wieder in sich schlägt und sagt, ich bin nur ein Sünder, ich bin ein Versager. Und das macht er auch später deutlich, nicht, wir haben Fehler gemacht halt. Aber diese Überheblichkeit ist ganz schnell bei uns so, dass wir keine Furcht des Herrn haben, Ehrfurcht vor ihm, sondern wir lassen uns bestimmen von dem, was irdisch ist. Und das kennen wir auch alle, wenn es im Glauben richtig gut läuft und wenn es beruflich läuft und in der Familie läuft und alles ist so super und du stehst da wie der Superheld, dann wird die Furcht des Herrn ein bisschen kleiner. Was brauchst du denn dann, den lieben Gott? Diese in Anführungszeichen christliche Lebensversicherung musst du nicht ziehen. Du kriegst dein Leben ja aus eigener Kraft und eigenen Möglichkeiten gestaltet. Und die unüberbietbare Autorität Gottes, seine Heiligkeit und dass er fortwährend Anbetung verdient hat, das rutscht so ein bisschen nach hinten. Und das ist hier, was hier passiert ist. Und diese Lektion muss er lernen. Also das versteht, lässt er die Lade stehen und sagt, ich kann das gar nicht tun, wie soll ich die Lade zu mir kommen lassen? Eben war das ja kein Problem, da kann er die Dinge auch noch kehren. Aber in der Ehrfurcht Gottes erkennt er, das kann ich gar nicht tun. Und als er dann, wie gesagt, einige Monate später die Lade holt, in dieser Ehrfurcht, in diesem wirklich demütigen Halt, da lässt Gott es ihm auch gelingen. Aber als er da so, ich sag mal, nochmal locker flockig reinspaziert nach Kirjat Jarim und sagt, und ich habe noch ganz Israel mitgebracht halt, nicht? Und wir wollen jetzt mal und wir machen mal. Das zeigt ihm Gott, dass es auf die Furcht vor dem Herrn ankommt. Jetzt kann man sagen, ja, ist das nicht ein bisschen weit ausgewalzt, dieses Thema Furcht des Herrn? Losungstext heute ist welcher? Ich habe mich euch damit begrüßt. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Psalm 86, Vers 11. Wisst ihr, wer der Autor des Psalm 86 ist, auch dieses Verses 11? David. Am Ende seines Lebens kommt er dahin und sagt nicht, Herr, schenk, dass ich immer starke Soldaten an meiner Seite habe, dass ich immer die Kriegskasse gefüllt habe, dass ich immer genug zu essen habe. Und am Ende seines Lebens, da bittet er das Gebet, erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott zu haben und dann alles machen, das ist die richtige Einstellung. Und das hat David erfahren müssen. Das hat er gelernt und das gibt er als Weisheit heute im Losungstext weiter. Das hat sicherlich auch zu tun mit eben dem Fehler, den er dort in Kirjat Jearim gemacht hat, als er die Lade überführt hat. Und das darf ich uns nochmal zusagen, mir und euch, lasst uns das immer wieder haben, immer wieder nach der Furcht des Herrn trachten, dass er uns immer wieder vor Augen ist, als die über allem stehenden Autorität, als die Heiligkeit des Lebendigen, als das, was wir fortwährend anzubeten haben, und dass wir danach immer wieder trachten und dass wir uns nicht primär nach den irdischen Dingen ausrichten. Das ist der 5. Fehler Davids gewesen, der Mangel an Furcht des Herrn, und davon wollen wir lernen, dass wir in der Furcht des Herrn bleiben. 5 Fehler, ein Fehlerprotokoll von der Überführung der Lade. Erstens die falsche Reihenfolge, zweitens das Meiden der Gegenwart Gottes, drittens das Ignorieren der Anweisungen, viertens das Übertreten der Grenzen und fünftens der Mangel an Furcht des Herrn. Möge diese Predigt dazu beitragen, dass wir in der Furcht des Herrn gestärkt werden und dass wir unseren Lebenswandel immer wieder nach ihm und seinen Anweisungen ausrichten. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.